der Hörtest in Deutsch für die 12. Klasse. Du hörst insgesamt 3 Texte. Jeden Text hörst du 2-mal. Aufgabe 1. Lies zuerst die Aufgabe. Dafür hast du 1 Minute Zeit. Nach dem Signal hörst du den Text zum ersten Mal.
Weltweit fahren immer mehr Menschen in den Urlaub. Das bringt zwar viel Geld in die Urlaubsländer, aber gleichzeitig wehren sich die Einheimischen in vielen Gegenden immer mehr gegen den Massentourismus. Wer sich von der anstrengenden Arbeit erholen will, der macht am besten Urlaub. Egal ob Wandern in den Bergen, am Strand liegen oder Sightseeing in der Stadt. Immer mehr Menschen fahren in den Urlaub. 2017 gingen 1,3 Milliarden Menschen auf Reisen. Für das Jahr 2030 werden 1,8 Milliarden Urlauber erwartet. Viele Strände sind heute schon überfüllt. Menschenmassen stehen vor Museen an und füllen die Straßen der Altstädte. Beliebte Reiseziele wie Barcelona, Venedig, Amsterdam oder Mallorca sind in der Hauptsaison besonders voll. Zu voll, finden die Einheimischen. In vielen Orten haben sie begonnen, sich gegen den Massentourismus zu wehren. Der Präsident des Deutschen Reiseverbandes Norbert Fiebig findet es daher wichtig, darauf zu achten, dass das Wohlwollen der Wohnbevölkerung durch zu viele Touristen nicht verloren geht. In Amsterdam dürfen zum Beispiel keine neuen Hotels mehr eröffnet werden. Für die Wirtschaft ist der touristische Boom allerdings positiv. Etwa jeder 10. Arbeitsplatz ist heute vom Tourismus abhängig. Außerdem hilft er, kulturelle Vorurteile abzubauen. So findet Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass der Tourismus ein ausgezeichnetes Beispiel für die Chancen der Globalisierung ist. Die Deutschen fahren besonders gern nach Spanien, Italien und in die Türkei. Aber auch für den Tourismus in Deutschland war 2017 ein Rekordjahr. Sehr beliebt bei deutschen und ausländischen Touristen sind der Schwarzwald und die Alpen im Süden des Landes. Auch die norddeutschen Bundesländer werden immer beliebter. Dort leben nur wenige Menschen und es gibt viel Natur, viele Seen und das Meer. Wem andere Touristenziele zu voll sind, der findet in Norddeutschland noch ruhige Orte, um dem Massentourismus zu entkommen.
Jetzt hast du 1 Minute Zeit für die Aufgabe. Nach dem Signal hörst du den Text zum 2. Mal.
Weltweit fahren immer mehr Menschen in den Urlaub. Das bringt zwar viel Geld in die Urlaubsländer, aber gleichzeitig wehren sich die Einheimischen in vielen Gegenden immer mehr gegen den Massentourismus. Wer sich von der anstrengenden Arbeit erholen will, der macht am besten Urlaub. Egal ob Wandern in den Bergen, am Strand liegen oder Sightseeing in der Stadt. Immer mehr Menschen fahren in den Urlaub. 2017 gingen 1,3 Milliarden Menschen auf Reisen. Für das Jahr 2030 werden 1,8 Milliarden Urlauber erwartet. Viele Strände sind heute schon überfüllt. Menschenmassen stehen vor Museen an und füllen die Straßen der Altstädte. Beliebte Reiseziele wie Barcelona, Venedig, Amsterdam oder Mallorca sind in der Hauptsaison besonders voll. Zu voll, finden die Einheimischen. In vielen Orten haben sie begonnen, sich gegen den Massentourismus zu wehren. Der Präsident des Deutschen Reiseverbandes Norbert Fiebig findet es daher wichtig, darauf zu achten, dass das Wohlwollen der Wohnbevölkerung durch zu viele Touristen nicht verloren geht. In Amsterdam dürfen zum Beispiel keine neuen Hotels mehr eröffnet werden. Für die Wirtschaft ist der touristische Boom allerdings positiv. Etwa jeder 10. Arbeitsplatz ist heute vom Tourismus abhängig. Außerdem hilft er, kulturelle Vorurteile abzubauen. So findet Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass der Tourismus ein ausgezeichnetes Beispiel für die Chancen der Globalisierung ist. Die Deutschen fahren besonders gern nach Spanien, Italien und in die Türkei. Aber auch für den Tourismus in Deutschland war 2017 ein Rekordjahr. Sehr beliebt bei deutschen und ausländischen Touristen sind der Schwarzwald und die Alpen im Süden des Landes. Auch die norddeutschen Bundesländer werden immer beliebter. Dort leben nur wenige Menschen und es gibt viel Natur, viele Seen und das Meer. Wem andere Touristenziele zu voll sind, der findet in Norddeutschland noch ruhige Orte, um dem Massentourismus zu entkommen.
Jetzt hast du eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Aufgabe 2. Lies zuerst die Aufgabe. Dafür hast du eine Minute Zeit.
Kaufen, kaufen, kaufen. Zu günstigen Preisen. So kann man das Verhalten beim Kleidungskauf beschreiben. Weltweit steigt die Produktion von Kleidung. Für die Umwelt hat das schlimme Folgen. Es muss sich etwas ändern. Heute repariert man eine kaputte Hose oder Jacke oft nicht mehr. Man kauft sie neu. Viele Menschen konsumieren zu schnell und zu viel. Zwischen 2003 und 2018 ist der Verkauf von Kleidung weltweit um das Doppelte gestiegen. Nicht mal ein Jahr behalten wir durchschnittlich ein Kleidungsstück. Unsere Altkleider werden oft in andere Länder, zum Beispiel nach Afrika oder Asien, gebracht. Einige dieser Länder wollen sie mittlerweile jedoch nicht mehr annehmen. Es sind einfach zu viele. Grund dafür sind vor allem die günstigen Preise. Doch der Preis, den die Umwelt zahlt, ist sehr hoch. Die gesamte Textilproduktion verursacht in einem Jahr über 1 Milliarde Tonnen CO2. Mehr als alle jährlichen internationalen Flüge und Schifffahrten zusammen. Dazu kommt zum Beispiel die Verschmutzung der Umwelt durch die Verwendung giftiger Chemikalien. Kirsten Brodde von Greenpeace findet, dass man Unternehmen mehr Druck machen sollte, damit sie ökologisch produzieren. Sie berät Firmen, wie sie Kleidung ohne giftige Chemikalien herstellen können. 79 Unternehmen, darunter H&M, Adidas und Aldi, haben sich schon verpflichtet, bis 2020 Schadstoffe bei der Kleiderherstellung durch ungefährliche Substanzen zu ersetzen. Brodde hält es außerdem für unumgänglich, dass die Textilproduktion nachhaltiger wird und Materialien so lange wie möglich wiederverwendet werden. Und auch wir können etwas tun. Brodde sagt: Eigentlich müsste es so sein, dass wir weniger kaufen und die Sachen, die wir haben, länger tragen. Wir müssen wieder lernen, Dinge zu reparieren. Ändert sich nichts, ist die Kleidungsproduktion im Jahr 2050 dreimal so groß wie jetzt.
Jetzt hast du 1 Minute Zeit für die Aufgabe. Nach dem Signal hörst du den Text zum zweiten Mal.
Kaufen, kaufen, kaufen. Zu günstigen Preisen. So kann man das Verhalten beim Kleidungskauf beschreiben. Weltweit steigt die Produktion von Kleidung. Für die Umwelt hat das schlimme Folgen. Es muss sich etwas ändern. Heute repariert man eine kaputte Hose oder Jacke oft nicht mehr. Man kauft sie neu. Viele Menschen konsumieren zu schnell und zu viel. Zwischen 2003 und 2018 ist der Verkauf von Kleidung weltweit um das Doppelte gestiegen. Nicht mal ein Jahr behalten wir durchschnittlich ein Kleidungsstück. Unsere Altkleider werden oft in andere Länder, zum Beispiel nach Afrika oder Asien, gebracht. Einige dieser Länder wollen sie mittlerweile jedoch nicht mehr annehmen. Es sind einfach zu viele. Grund dafür sind vor allem die günstigen Preise. Doch der Preis, den die Umwelt zahlt, ist sehr hoch. Die gesamte Textilproduktion verursacht in einem Jahr über 1 Milliarde Tonnen CO2. Mehr als alle jährlichen internationalen Flüge und Schifffahrten zusammen. Dazu kommt zum Beispiel die Verschmutzung der Umwelt durch die Verwendung giftiger Chemikalien. Kirsten Brodde von Greenpeace findet, dass man Unternehmen mehr Druck machen sollte, damit sie ökologisch produzieren. Sie berät Firmen, wie sie Kleidung ohne giftige Chemikalien herstellen können. 79 Unternehmen, darunter H&M, Adidas und Aldi, haben sich schon verpflichtet, bis 2020 Schadstoffe bei der Kleiderherstellung durch ungefährliche Substanzen zu ersetzen. Brodde hält es außerdem für unumgänglich, dass die Textilproduktion nachhaltiger wird und Materialien so lange wie möglich wiederverwendet werden. Und auch wir können etwas tun. Brodde sagt: Eigentlich müsste es so sein, dass wir weniger kaufen und die Sachen, die wir haben, länger tragen. Wir müssen wieder lernen, Dinge zu reparieren. Ändert sich nichts, ist die Kleidungsproduktion im Jahr 2050 dreimal so groß wie jetzt.
Jetzt hast du eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Aufgabe 3. Lies zuerst die Aufgabe. Dafür hast du eine Minute Zeit.
Telearbeit, so hat man es früher genannt, wenn man von zu Hause aus gearbeitet hat. Damals noch ein eher exotisches Konzept. Homeoffice dagegen ist heute in vielen Branchen gang und gäbe, an einem oder mehreren Tagen die Woche. Manche arbeiten sogar komplett von zu Hause aus. Das klingt aber einfacher, als es für viele ist. Lena Sterz hat sich für uns nach Tipps und Erfahrungen zum Homeoffice umgehört.
Ich habe da am Anfang auch viel falsch gemacht. Man fängt morgens erstmal mit Sport an vielleicht, weil das Wetter gut ist und man Rennrad fahren will. Aber man macht da eine Menge Fehler.
Frank Berzbach hat selbst schon viel im Homeoffice gearbeitet und viele Erfahrungen dabei gemacht. Mittlerweile gibt er in seinen Büchern Tipps, was man richtig und falsch machen kann, wenn man von zu Hause arbeitet. Das Wichtigste für ein gelungenes Homeoffice ist aus seiner Sicht,
sich selber bewusst eine Struktur zu geben. Regelmäßig aufstehen, nach dem Aufstehen erstmal eine Runde rausgehen und dann als ein anderer sein eigenes Büro zu Hause betreten und so den Arbeitstag auch wieder beenden.
Viele sind erstmal froh, wenn der zeitraubende Arbeitsweg wegfällt. Aber laut Frank Berzbach, der an der Technischen Hochschule Köln Psychologie unterrichtet, hat das Wegfallen des Arbeitswegs auch Nachteile.
Leute, die viel im Homeoffice arbeiten, haben morgens oft das Problem, dass die Innenlichtverhältnisse nicht ausreichen, um die innere Uhr auf Tag zu stellen. Das heißt, viele, die zu Hause arbeiten, sind morgens erstmal müde oder frieren. Nicht, weil sie zu wenig Schlaf haben, sondern weil diese innere Uhr, die ungenau geht, Sonnenlicht braucht zur Synchronisation. Leute mit Hunden haben da einen Vorteil, die müssen morgens raus.
Eine Viertelstunde draußen, der Fußweg zum Bäcker etwa, würde schon reichen, meint Frank Berzbach. Wenn man dann mit einer Ladung Tageslicht zurück in seine Wohnung kommt und seinen Arbeitstag beginnt, solle man Folgendes beachten.
Für Ruhe und Konzentration sorgen, unbedingt frühstücken, am besten morgens früh anfangen, in einem regelmäßigen Rhythmus arbeiten. Nicht dem Mythos folgen, dass man nachts besser arbeiten könnte. Also man redet sich das ein, es ist aber vom Rhythmus her und von der Leistungsfähigkeit her nicht das Beste. Man muss nicht um 6 oder 7 anfangen, das kann auch 9:30 sein, aber man sollte auf jeden Fall morgens beginnen und zwar mit dem Wichtigsten.
Auch wenn uns die Intuition oft sagt, eben noch die Spülmaschine ausräumen und dann noch kurz einkaufen, danach kann ich ja immer noch anfangen zu arbeiten. Für die Konzentration sei es besser, den Kleinkram hinterher zu erledigen. Es gäbe aber auch Menschen, die einfach nicht gut darin seien, sich selbst zu strukturieren. Für die sei Homeoffice einfach nicht die richtige Lösung. Einfacher fiele es meistens denjenigen, die schon viele Berufsjahre hinter sich haben.
Es ist sehr schwer für Berufseinsteiger, die aus dem Studium kommen, sofort zu Hause diszipliniert zu arbeiten. Das führt entweder zu viel Arbeit oder zu wenig Arbeit. Und beides ist relativ schlecht.
Das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Inc. hat mehr als 400 Homeoffice-Erfahrene nach ihren Tipps gefragt. Sie haben ganz ähnliche Tipps wie Frank Berzbach. Zum Beispiel, dass man versuchen sollte, sich eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, auch wenn man kein Arbeitszimmer zu Hause hat.
Die Psyche mag da einfache Tricks. Man kann, wenn man arbeitet, den Sessel oder den Stuhl andersrum stellen. Man kann gegen eine andere Wand gucken. Man kann an einem festen Arbeitsplatz immer nur arbeiten. Der Albtraum für Arbeitspsychologen ist der Laptop im Bett.
Die in den USA befragten Homeoffice-Arbeiter waren der gleichen Meinung. Bloß nicht im Schlafanzug anfangen zu arbeiten. Außerdem empfehlen viele, sich zeitlich zu strukturieren, indem man einen Online-Zeitmesser wie Toggle benutzt. In dem Programm kann man erfassen, wie lange man an was gearbeitet hat. Das soll bei der Strukturierung des Arbeitstags helfen. Und Struktur ist ja laut Frank Berzbach das Wichtigste im Homeoffice.
Jetzt hast du eine Minute Zeit für die Aufgabe. Nach dem Signal hörst du den Text zum zweiten Mal.
Telearbeit. So hat man das früher genannt, wenn man von zu Hause aus gearbeitet hat. Damals noch ein eher exotisches Konzept. Homeoffice dagegen ist heute in vielen Branchen gang und gäbe. An einem oder mehreren Tagen die Woche. Manche arbeiten sogar komplett von zu Hause aus. Das klingt aber einfacher, als es für viele ist. Lena Sterz hat sich für uns nach Tipps und Erfahrungen zum Homeoffice umgehört.
Ich habe da am Anfang auch viel falsch gemacht. Man fängt morgens erstmal mit Sport an vielleicht, weil das Wetter gut ist und man Rennrad fahren will. Aber man macht da eine Menge Fehler.
Frank Berzbach hat selbst schon viel im Homeoffice gearbeitet und viele Erfahrungen dabei gemacht. Mittlerweile gibt er in seinen Büchern Tipps, was man richtig und falsch machen kann, wenn man von zu Hause arbeitet. Das Wichtigste für ein gelungenes Homeoffice ist aus seiner Sicht,
sich selber bewusst eine Struktur zu geben. Regelmäßig aufstehen, nach dem Aufstehen erstmal eine Runde rausgehen und dann als ein anderer sein eigenes Büro zu Hause betreten und so den Arbeitstag auch wieder beenden.
Viele sind erstmal froh, wenn der zeitraubende Arbeitsweg wegfällt. Aber laut Frank Berzbach, der an der Technischen Hochschule Köln Psychologie unterrichtet, hat das Wegfallen des Arbeitswegs auch Nachteile.
Leute, die viel im Homeoffice arbeiten, haben morgens oft das Problem, dass die Innenlichtverhältnisse nicht ausreichen, um die innere Uhr auf Tag zu stellen. Das heißt, viele, die zu Hause arbeiten, sind morgens erstmal müde oder frieren. Nicht, weil sie zu wenig Schlaf haben, sondern weil diese innere Uhr, die ungenau geht, Sonnenlicht braucht zur Synchronisation. Leute mit Hunden haben da einen Vorteil. Die müssen morgens raus.
Eine Viertelstunde draußen, der Fußweg zum Bäcker etwa, würde schon reichen, meint Frank Berzbach. Wenn man dann mit einer Ladung Tageslicht zurück in seine Wohnung kommt und seinen Arbeitstag beginnt, solle man Folgendes beachten.
Für Ruhe und Konzentration sorgen, unbedingt frühstücken, am besten morgens früh anfangen, in einem regelmäßigen Rhythmus arbeiten. Nicht dem Mythos folgen, dass man nachts besser arbeiten könnte. Also man redet sich das ein, es ist aber vom Rhythmus her und von der Leistungsfähigkeit her nicht das Beste. Man muss nicht um 6 oder 7 anfangen, das kann auch 9:30 sein, aber man sollte auf jeden Fall morgens beginnen und zwar mit dem Wichtigsten.
Auch wenn uns die Intuition oft sagt, eben noch die Spülmaschine ausräumen und dann noch kurz einkaufen, danach kann ich ja immer noch anfangen zu arbeiten. Für die Konzentration sei es besser, den kleinen Kram hinterher zu erledigen. Es gäbe aber auch Menschen, die einfach nicht gut darin seien, sich selbst zu strukturieren. Für die sei Homeoffice einfach nicht die richtige Lösung. Einfacher fiele es meistens denjenigen, die schon viele Berufsjahre hinter sich haben.
Es ist sehr schwer für Berufseinsteiger, die aus dem Studium kommen, sofort zu Hause diszipliniert zu arbeiten. Das führt entweder zu viel Arbeit oder zu wenig Arbeit. Und beides ist relativ schlecht.
Das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Inc. hat mehr als 400 Homeoffice-Erfahrene nach ihren Tipps gefragt. Sie haben ganz ähnliche Tipps wie Frank Berzbach. Zum Beispiel, dass man versuchen sollte, sich eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, auch wenn man kein Arbeitszimmer zu Hause hat.
Die Psyche mag da einfache Tricks. Man kann, wenn man arbeitet, den Sessel oder den Stuhl andersrum stellen. Man kann gegen eine andere Wand gucken. Man kann an einem festen Arbeitsplatz immer nur arbeiten. Der Albtraum für Arbeitspsychologen ist der Laptop im Bett.
Die in den USA befragten Homeoffice-Arbeiter waren der gleichen Meinung. Bloß nicht im Schlafanzug anfangen zu arbeiten. Außerdem empfehlen viele, sich zeitlich zu strukturieren, indem man einen Online-Zeitmesser wie Toggle benutzt. In dem Programm kann man erfassen, wie lange man an was gearbeitet hat. Das soll bei der Strukturierung des Arbeitstags helfen. Und Struktur ist ja laut Frank Berzbach das Wichtigste im Homeoffice.
Jetzt hast du eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. somit ist dein gesamter Hörtest zu Ende.